Liebe Greifbar-Gemeinde, so hört Gottes Wort aus dem Jakobusbrief. Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit regiert. Dann beurteilt andere nicht nach dem Ansehen der Person. Stellt euch vor, es kommen gleichzeitig zwei Männer in eure Versammlung. Einer ist vornehm gekleidet und an seinem Finger steckt ein goldener Ring. Der andere ist arm und trägt schmutzige Kleidung. Ihr kümmert euch zuvorkommend um den vornehm gekleideten und sagt zu ihm, setz dich doch hierher auf den guten Platz. Zu dem Armen aber sagt ihr, bleib stehen oder du kannst dich da auf den Boden setzen. Legt ihr da nicht unterschiedliche Maßstäbe an und werdet dadurch zu Richtern, die Fehlurteile fällen? Hört mir gut zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade diejenigen erwählt, die in der Welt als arm gelten? Sie sollen durch den Glauben reich werden und sie sollen das Reich erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Aber ihr verachtet die Armen. Dabei sind es doch die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte zerren. Sie sind es auch, die den guten Namen in den Schmutz ziehen, den Namen, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde. In der Heiligen Schrift steht, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr dieses wahrhaft königliche Gebot befolgt, handelt ihr richtig. Wenn ihr dagegen andere nach dem Ansehen der Person beurteilt, macht ihr euch schuldig. Und das Gesetz deckt eure Übertretung auf. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber ein einziges Gebot übertritt, hat gegen alle Gebote verstoßen. Von Gott kommt das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Er hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber einen Menschen tötest, hast du das ganze Gesetz übertreten. Redet und handelt wie Leute, von denen gilt, Gott wird sie nach dem Gesetz richten, das uns frei macht. Denn ein unbarmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Aber wer barmherzig gewesen ist, kann sich im Gericht zu Recht darauf berufen. Auch das ist Gottes Wort. Liebe Gemeinde, es ist ganz praktisch. In wenigen Wochen, ich glaube, es ist in 3 Wochen, kommt der Bischof zu uns, Bischof Abromeit, offiziell. Wahrscheinlich gut gekleidet, am pinken Kollarhemd schnell als geistlicher Würdenträger zu erkennen. Wenn er eintrifft, werden unsere Leiterinnen ihn begrüßen, ihm für sein Kommen danken und dann wird er zu seinem Platz eskortiert. Selbstverständlich in der ersten Reihe. So macht man das, ist bei der Uni auch nicht viel anders. Das ist gute Kinderstube, so ähnlich wie Danke und Bitte sagen oder nicht mit vollem Mund reden oder beim Gähnen die Hand vor den Mund nehmen. Niemand würde ein Problem darin sehen, einen Ehrengast gastfreundlich zu behandeln und zu ehren. Niemand! Außer Jakobus. Und der nervt sowieso. Jakobus. Der Luther Martin, als er die Bibel übersetzte, verbannte Jakobus ganz ans Ende des Neuen Testamentes. Kurz vor die Offenbarung, aber die mochte er auch nicht. Luther hielt dieses Schreiben für eine strohene Epistel. Er mochte den Jakobus nicht, weil er dachte, der Jakobus, der hat nicht so viel von Gott begriffen wie der Paulus. Mit der Gnade und so. Wollte man ganz böse sein, dann würde man sagen, dieser Brief hat es nur in die erste Bundesliga, also ins Neue Testament, geschafft, weil der Autor gute Beziehungen hatte. Anders gesagt, der Jakobus könnte ein Sohn von Maria und Josef gewesen sein, will sagen, ein Bruder von Jesus. Naja, irgendwie ein Bruder. Aber wenn er schon einmal dazugehört, dann wäre es ja vielleicht nicht ganz blöde, ihm zuzuhören und seinen Gedanken zu folgen. Auch wenn sie ein bisschen neben dem Üblichen liegen, auch wenn sie richtig herausfordernd sind. Denn der Jakobus hat eigentlich nichts gegen Gnade. Aber er kann sich einfach nicht vorstellen, dass Menschen, die so von Gott begnadigt und begnadet wurden, nicht ein anderes und ein besseres Leben führen. Zum Beispiel, wenn es um Armut und Reichtum geht. Nochmal anders gesagt, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Es gibt Leute, die haben ganz besondere Aufgaben. Im Krimi gibt es häufiger das Spiel von Good Cop und Bad Cop. Also einer ist der harte Hund und der andere ist der verständnisvolle Sozialarbeiter. Jakobus ist nicht der verständnisvolle Sozialarbeiter. Aber am Ende wollen beide nur zusammen herausfinden, was ein Mensch verbrochen hat. Ihr Gegensatz ist in Wahrheit ein Zusammenspiel. Vielleicht ist es ja ungefähr so. Jakobus ist der Bad Cop des Neuen Testamentes und der Heilige Geist war der festen Überzeugung, dass es so etwas wie ihn dringend braucht. Good Cop Paulus, Bad Cop Jakobus. Und der Bad Cop attackiert unsere innere Gemütlichkeit, mit der wir manchmal die Dinge nicht ganz so furchtbar ernst nehmen. Anders gesagt, der Bad Cop macht uns Feuer unter dem Allerwertesten. Also der Jakobus, der hatte ein Problem. Wenn wir den Bischof so ehren, wenn er kommt, würde er jedenfalls fragen, aha, so macht ihr das also. Und wie geht ihr mit denen um, die nicht so bedeutend sind? Vielleicht sogar in dreckigen Klamotten kommen und um es deutlich zu machen, wahrscheinlich auch genau so riechen? Wie ehrt ihr die, die nichts haben, die nichts vorweisen können und die nicht wichtig scheinen? Jakobus sagt, wenn ihr den Namen von Jesus tragt, übrigens meinem Bruder nebenbei, ich weiß ziemlich genau, wie der tickt, also wenn ihr den Namen von Jesus tragt, dann müsst ihr wissen, dass Jesus äußerst sensibel ist, wenn es um den Respekt vor den Armen geht, wenn es um eure Integrität als Gemeinde geht, wenn es um Diskriminierung geht oder wenn ihr anfangt, die einen den anderen vorzuziehen. Jesus äußerst sensibel. Und das ist unser Thema heute. Wie soll unser Leben als Gemeinde aussehen, wenn es um die sozialen Unterschiede geht, um Arm und Reich und vielleicht, wir werden es am Ende sehen, auch noch um ganz andere Unterschiede. Unterschiede, die in unserer Gesellschaft die Menschen trennen. Und mein Ziel ist einfach, wenn wir Jesu Volk in dieser Stadt sind, dann wird man uns daran erkennen, dass wir radikal, inklusiv und respektvoll gegen jedermann sind. Und dass das, was Menschen sonst trennt, bei uns immer weniger eine Rolle spielt. Wie gehen wir dieses Thema an? In drei Schritten. Erstens, was genau erwartet Gott hier? Zweitens, warum ist das so? Und drittens, wie kann das bei uns so werden? Also die trennenden sozialen Unterschiede, die radikale Einschließlichkeit der Gemeinde. Was ist Gottes Wille? Warum ist das so? Wie kann es passieren? Was ist Gottes Wille? Jakobus analysiert scharf und unerbittlich, was er in der Gemeinde sieht. Reiche werden hofiert, Arme werden von oben herab behandelt. Es ist wie sonst im richtigen Leben draußen in der Welt. Jakobus aber ist nicht bereit, das so hinzunehmen. Ihr seid doch getauft, sagt er. Und dann sagt er klipp und klar, wer getauft ist, der trägt den Namen von Jesus an sich. Und ihr Lieben, dann geht das einfach nicht mehr. Dann könnt ihr so nicht mit Menschen umgehen. So wie zum Beispiel in Selma, Alabama. Wir hatten den Film gerade bei Greifbar im Sinister. Und da ist eine Figur, die mich besonders beeindruckt hat, nämlich Annie Lee Cooper. Die gab es wirklich. Krankenschwester, African American, also schwarz. Und sie will sich als Wählerin für die nächsten Wahlen registrieren lassen. Und sie wird immer wieder mit fadenscheinigen Gründen abgewiesen, gedemütigt, klein gemacht, in ihren Rechten beschnitten. Wenn sie sich registrieren lassen will, soll sie Fragen beantworten vor dem Beamten. Eine Frage: Wie viele Bundesrichter gibt es in unserem Land? Annie Lee weiß die Antwort. Schon erstaunlich genug. Ich hätte es nicht gewusst. 69, sagt sie. Und dann setzt der Beamte nach. Und wie sind Ihre Namen? Und wieder wird Annie Lee sprachlos abgewiesen. Später wird sie beim Protestmarsch von Selma nach Montgomery zusammengeschlagen von Polizisten im Auftrag des brutalen weißen Sheriffs. Das ist Diskriminierung. Das ist Benachteiligung. Der Bielefelder Professor Wilhelm Heidmeier nennt das gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Diskriminierung eben, die einen Menschen nur deshalb trifft, weil er Glied einer bestimmten Gruppe ist. Zum Beispiel aus einem armen Viertel kommt, die falsche Hautfarbe, Herkunft oder Religion hat. Jakobus sagt, das geht gar nicht, das ist Unrecht. Wer den Namen Jesu durch die Taufe aufgedrückt bekam, kann da nicht mitmachen. Niemals. Draußen nicht, im gesellschaftlichen Miteinander und drinnen erst recht nicht, in der Gemeinde derer, denen bei der Taufe der Name Jesu eingeschrieben wurde. Und das macht Jakobus mit zwei starken Begriffen deutlich. Der erste Begriff ist Gerechtigkeit, der zweite ist Barmherzigkeit. Gerechtigkeit. Wenn ihr Menschen diskriminiert seid, sagt er, dann seid ihr wie korrupte Richter, die sich bestechen lassen. Ungerecht. Ihr fällt Fehlurteile über Menschen. Erbarmen. Und übrigens, Erbarmen ist für Jakobus alles andere als nett sein. Die Bibel sagt furchtbar wenig über nett sein. Ich weiß nicht, ob Jesus nett war. Jakobus war es ganz bestimmt nicht. Erbarmen ist ein Tun. Ein paar Sätze später wird Jakobus sagen, wenn einer von euch hungert, weil Hartz IV am 20. aufgebraucht war, friert, weil er sich keinen Wintermantel leisten kann, beschämt wird, weil er die Klassenfahrt für sein Kind wieder nicht bezahlen kann, was tut ihr dann? Wenn er zurückbleibt, weil ihm Bildung versagt wurde, seid ihr gleichgültig? Seid ihr nett? Ich sage euch, was alleine zählt. Füllt seinen Kühlschrank, geht mit ihm Mantel kaufen, legt zusammen für die Klassenfahrt. Organisiert eure eigene Kiez-Uni. Und dann seid meinetwegen auch nett. Aber tut das alles so, dass es den, für den ihr sorgt, nicht auch noch demütigt, weil er von euren Almosen leben muss. Tut es so unsichtbar und unscheinbar wie nur möglich. Gerechtigkeit und Erbarmen. Denkt mal bitte einen Moment mit, brauche ich wirklich eure Mitarbeit? Welcher Armut begegnen wir? Und wo sind wir in der Gefahr, Menschen zu diskriminieren, weil sie nicht so sind wie die meisten hier? Selbst die erste Gemeinde hatte übrigens sowas. Da gab es eine tägliche Speisung. Jeder sollte satt werden, niemand sollte sein Kind hungrig zu Bett bringen müssen. Aber dann gab es die Gemeindeglieder, die aus dem Milieu der griechisch sprechenden Judenchristen stammten. Und immer wenn die Speisung losging, kriegten die Ärmsten aus diesem griechisch sprechenden Milieu, die Witwen, nichts ab. Sie gingen leer aus und das gab Aufruhr. Und es ehrt das Leitungsteam der Gemeinde in Jerusalem, dass sie diese Frage sofort aufgriffen, dass sie eine Gemeindeversammlung einberiefen und eine gute Lösung parat hatten. Ein neuer Berufsstand wurde geboren, die Diakone. Und sie kamen aus dem Milieu der Benachteiligten. Das ist ein spannendes Detail in dieser Geschichte. Sie kamen aus dem Milieu der Benachteiligten. Die, die so oft zu kurz kamen, stellten jetzt die Mitarbeiter, die den Missstand beheben sollten. Jakobus wäre zufrieden gewesen. Vielleicht war er ja sogar dabei. Gefallen hätte dem Jakobus, jetzt kommt der Entertainment-Teil der Predigt, auch einer seiner frühesten Leser. Das war ein Mann namens Laurentius. Und er kam aus der italienischen Stadt Laurentum. Das hat ihm seinen Namen eingetragen. Der Laurentius, wir sehen ihn mal, ist der Schutzheilige der Köche und, kein Scherz, der Grillmeister. Warum, werdet ihr gleich hören. Er wird immer mit einem riesigen Rost oder Grill dargestellt. Laurentius lebte im 3. Jahrhundert meistens in Rom. Er war Christ. Er war einer der Diakone in der Gemeinde und sein spezieller Job war, dass er für das Geld sorgen musste. Er war sozusagen der Martin Doktor der damaligen römischen Gemeinde. Der römische Kaiser Valerian verfolgte die Christen auf das Härteste. Und eines Tages verlangte der Kaiser von Laurentius, dass er dem Kaiser das ganze Vermögen der christlichen Gemeinde aushändigen sollte, innerhalb von 3 Tagen. Und um ihm zu zeigen, wie ernst er es meinte, ließ er vorher den Laurentius einmal kräftig auspeitschen. Was hat Laurentius getan? Es heißt, er habe die Armen, die Kranken, die Lahmen, die Leprösen, die Witwen und die Waisen aus seiner Gemeinde zusammengeholt und er sei mit ihnen in einem langen Zug zum kaiserlichen Palast gegangen. Er habe dem Kaiser diese Schar der Allerärmsten präsentiert mit den Worten: Das ist der Reichtum der Kirche, das ist unser Schatz, die Armen. Da wäre der Jakobus mal wirklich stolz gewesen und der neutestamentliche Bad Cop hätte über diesen gelungenen Scherz gerne mal mitgelacht. Zum Lachen war nicht, was dann mit Laurentius geschah. Warum ist Laurentius der Schutzheilige der Grillmeister? Naja, weil er zur Strafe für sein ungebührliches Verhalten auf einem riesigen Rost gegrillt wurde. Verbrannt, weil er die Armen als Schatz der Kirche ansah. Man streitet übrigens ein wenig über seine letzten Worte. Es gibt eine rheinische Sonderüberlieferung zu diesem Thema. Demnach hat Laurentius als letztes gerufen zum Henker: Du kannst mich jetzt wenden, die eine Seite ist gar. Wahrscheinlicher hat er aber dem Kaiser zugerufen, das steht in den alten Schriften: Dieses Feuer ist meine ewige Freude und deine ewige Qual. Eindrucksvoll. Jesus, Jakobus und Laurentius. Sie alle zeigen eine störrische Vorliebe für die Kleinen und Armen. Eine Liebe, die die Kleinen und Armen respektiert, die sie nicht als die, die nur bedürftig sind, abspeist, sondern ihren Wert respektiert. Ihre Würde, ihre Rechte, ihre Begabung und übrigens auch, das ist eine kleine Nebennotiz, ihre Offenheit für den Glauben. Denn Jakobus hat die Erfahrung gemacht, dass es manchmal für die Reichen und Starken viel schwerer ist, allein aus Gnade zu leben und sich von Gott nur beschenken zu lassen. Und dass das den Armen eher entgegenkommt. Jesus, Jakobus und Laurentius, sie zeigen, was es heißt, gerecht und Barmherzigkeit mit den Armen umzugehen. Das zweite ist kürzer. Warum? Warum? Warum soll das so sein? Hier erinnert uns Jakobus zuerst an Gottes eigenes Wesen. Er macht deutlich, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, unterschiedlich im Wesen, aber gleichwertig in der Würde. Jeder ist nach Gottes Bild designt. Und darum hat jeder Mensch vor Gott auch gleiche Rechte. Das ist heute Teil der allgemeinen Menschenrechte. Und vielleicht denkt ihr jetzt, das ist ja überhaupt nicht aufregend. Das ist doch total Common Sense in allen freien Gesellschaften. Aber das stimmt nicht. Zum einen gibt es weite Regionen dieser Erde, in denen dieser Grundsatz gerade nicht gilt, heute nicht und damals erst recht nicht. Die Gleichheit aller Menschen als Common Sense? Ernsthaft? Keineswegs. Aristoteles. Nehmen wir nur Aristoteles. Er hatte vermutlich mehr Grips im Kopf als ich und vermutlich auch als ihr. Aristoteles also hat Folgendes gesagt: Wenn ihr über den Marktplatz in eurer Stadt geht, dann werdet ihr Menschen sehen, die sind dazu geboren, Sklaven zu sein. Die sind dazu geboren, Sklaven zu sein. Ich wäre sehr gespannt, wie eine Talkshow mit Aristoteles und Jakobus ausfallen würde. Es ist nicht Common Sense. Es ist Frucht des jüdischen und christlichen Glaubens. Und es wird eine spannende Frage sein, was aus dem gleichen Recht aller Menschen wird, wenn der christliche Glaube in unserer Zeit nur noch von einer überzeugten Minderheit getragen wird. Ich bin gespannt, ob diese Frucht biblischer Überzeugung auch dann noch geerntet wird, wenn der Boden, aus dem sie wuchs, nicht mehr da ist. Nietzsche war der Meinung, dass mit dem Gottesglauben auch das Erbarmen mit allem Schwachen endlich verschwinden würde. Fand er übrigens gut. Das ist das erste Warum. Weil Gott uns alle gleichwertig und gleichwürdig geschaffen hat. Jetzt gehe ich nochmal mit Jakobus ein kleines Stück tiefer. Etwas früher im Brief sagt er nämlich, der Niedrige soll sich seiner Höhe rühmen, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Der Reiche soll daran denken, ich mag zwar reich sein an weltlichen Gütern, ich mag all das haben, einen Uni-Abschluss, ein schönes Auto, ein iPhone, eine warme und schöne Wohnung, ich mag alles haben, aber vor Gott bin ich ein armer Schlucker. Nichts kann ich vorweisen. Oder alles, was ich vorweisen wollte, würde nichts zählen. Jakobus bringt uns eine ganz besondere Sicht unserer Identität. Er sagt, wenn ihr darüber nachdenkt, wer ihr in Wahrheit seid, was seid ihr dann? Auch wenn ihr vor den Menschen reich seid, euch gut kleidet, gut riecht, nur ökologisch korrekt esst oder ein teures Bike fahrt, in den Augen Gottes seid ihr Habenichtse, arme Leute, Lumpengesindel. Und wie froh können wir sein, dass uns der große König doch an seinen Tisch einlädt, auch heute. Umgekehrt sind die Armen reich. Warum sind sie reich? Auch wenn sie vielleicht die Hauptschule nicht gepackt haben, bei der Tafel ihr Essen holen, in einer armseligen Behausung leben. Weil der Reichste von allen Reichen um ihretwillen ein Bettler wurde, ein Habenichts, ein armer Schlucker, Lumpengesindel. Jakobus erinnert uns an Jesus. Jesus ist der Arme, der in dreckigen, stinkenden Klamotten zum Galgen geführt wird. Jesus ist der Habenichts, der am Ende nackt am Kreuz hängt, verachtet, allein, schwitzend und stinkend. Jesus ist der Geringe, von dem schon ein vorausschauender Mann im Alten Testament gesagt hat, da ist nichts schön, nichts, was uns gefallen könnte. Da sind Wunden, die bluten und da ist ein Anblick, von dem wir uns nur abwenden können. Jesus ist der Arme schlechthin. Und der Arme ist eine Erinnerung an unseren Herrn. Das meint es wohl, wenn es heißt, in den Armen begegne uns Christus. Nicht, weil jeder Arme nun eine Art Jesus würde, sondern weil das Antlitz des Armen uns an den Weg von Jesus erinnert und weil Jesus sich so sehr mit denen identifiziert, die wenig haben und nichts gelten. Beides zusammen ist das Warum. Weil Gott alle Menschen gleich geschaffen hat und weil uns jeder Arme daran erinnert, dass unser Herr arm wurde, damit wir reich werden. So hat der christliche Glaube eine geradezu explosive Neigung zur Gleichheit. Paulus, also Good Cop, schreibt das an die Galater. In Christus zählt nicht mehr Mann noch Frau, schau an. Nicht mehr Sklave noch Freier, nicht mehr Heide oder Jude. Das ist ein gefährlicher Virus, vor allem für die, die Ungleichheit auf ihre Fahnen schreiben und von der Ausnutzung anderer leben wollen. Allerdings hier meldet sich Jakobus zu Worte, Bad Cop. In Christus, lieber Paulus, zählt auch nicht mehr Armer oder Reicher. Und bitte, das ist nicht Lyrik, die man sich als Spruch übers Sofa hängen kann. Das muss man umsetzen in Praxis, in Recht, in gerechte Tarifverträge für alle, in einen Mindestlohn, von dem man leben kann. Und das muss man umsetzen. In der Gemeinde sollen alle geehrt werden, die Armen wie die Reichen. Und in der Gemeinde soll dieses Neue zuerst sichtbar werden. Hier zählt nicht mehr Armer oder Reicher. Und darum drittens, wie, zum Schluss drei Beispiele, wie es nach meiner Überzeugung konkret werden kann. Konkret übrigens, so dass ihr es mal in den Hauskreisen, Kleingruppen überlegen könnt. Es geht ja darum, dass keine Form der Diskriminierung zu dulden ist. Keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Kein Bevorzugen und Benachteiligen. Keine Form. Wenn wir hier nicht so sehr in Gefahr sind, Arme zu diskriminieren, dann vielleicht andere. Drei Beispiele. Erstens, Männer und Frauen. Paulus sagt, wenn wir zu Christus gehören, hören die Unterschiede nicht auf. Es wäre ja auch eine langweilige Welt, in der es keine Differenz von Mann und Frau mehr gäbe, wo die einen toll einparken können und die Männer es auch irgendwann lernen. Aber die Unterschiede zählen nicht mehr, wenn es um Wert und Würde geht. Sie zählen nicht mehr. Männer und Frauen bekommen denselben Respekt. Für unsere Gemeinde bedeutet das, und das möchte ich ganz deutlich erklären, Männer und Frauen können alle Aufgaben im Dienst der Gemeinde gleichwertig übernehmen. Mit der grundlegenden Feststellung des Paulus und mit dem Verbot des Jakobus, irgendjemanden zu diskriminieren, ist das Ende der Diskriminierung von Frauen in irgendeiner Funktion eingeläutet. In irgendeiner Funktion. Und ich sage das deshalb hier, weil wir in fast jedem Semester mit Theologiestudenten ringen, die Frauen von bestimmten Diensten der Lehre und Leitung fernhalten wollen. Und weil wir junge, begabte Christinnen dann mit hohem Einsatz ermutigen müssen, dass sie, auch sie, begabt und berufen sind, wie die Frauen, die Jesus am Ostermorgen losschickt, damit sie die Ersten sind, die die Osterbotschaft predigen. Die Jungs waren noch am Schlafen. Wahrscheinlich auch Jakobus. Zweitens, Flüchtlinge und Deutsche. Und ich weiß, dass das jetzt sehr dünnes Eis ist. Ich selbst halte überhaupt nichts davon, meine sehr beschränkte politische Einsicht als Pastor predigend zur Schau zu stellen. Ich verstehe nicht mehr von den Dingen als andere. Und das Evangelium, das Wort Gottes, ist nicht mit irgendeinem Parteiprogramm zu verwechseln, mit keinem. Nur Gottes Gebot gilt für die ganze Welt. Und wenn wir sehen, dass Gottes Gebote missachtet werden, dann müssen wir als Christen die Stimme erheben und als Deutscher sage ich, nicht schon wieder zu spät kommen. Allzu oft hat es die Kirche zu spät getan. Also, das Flüchtlingsproblem ist komplex und wir brauchen nüchterne Lösungen, um damit fertig zu werden. Nicht jeder Flüchtling ist ein Engel, und auch das sollte Christen nicht sonderlich überraschen. Viele Fragen müssen auch politisch gelöst werden und nicht durch Predigten. Aber der Jakobus wäre mit Sicherheit auf dem Plan, wenn er mitbekäme, dass Menschen verachtet werden. Menschen, die aus ihrem Land vor Krieg, Hunger, politischer oder religiöser Verfolgung geflohen sind. Die irgendwie hier gestrandet sind, mit kaum mehr als dem, was sie tragen können. Das ist kein Plädoyer für diese oder jene politische Lösung der Fragen, aber es ist ein klares Wort gegen Diskriminierung und Verachtung, gegen Egoismus, Engherzigkeit und nochmal völkischen Egoismus. Gott sagt nicht Ja zu einem reichen Volk, wenn es selbstsüchtig die Augen vor der Not anderer verschließt. Einem reichen Volk, dem es noch niemals so gut gegangen ist wie uns heute. Gott sagt nicht Ja zu einem Volk, das sich allmählich an verächtliche Sprache gewöhnt. Gott sagt nicht Ja zu einem Volk, das den, der fremd ist, durch die Straßen hetzt. Gott sagt nicht Ja zu einem Volk, das Germany first und Deutschland den Deutschen skandiert. Gottes Gebot ist Gerechtigkeit und Erbarmen. Und das Letzte, Arme und Reiche in der Gemeinde. Oder vielleicht Gebildete und Bildungsferne? So leicht lässt uns der Jakobus nicht von der Angel. Naja, sagt er, netter Versuch, Frauen und Männer, Flüchtlinge und Migranten. Aber ich sprach von Armen und Reichen. Darum noch ein paar Sätze zu Armen und Reichen bei uns. Es gibt sie in der Gemeinde des Jakobus. Sonst macht sein Brief ja überhaupt keinen Sinn. Es gibt sie in der Gemeinde. Es gab eben nicht damals Die eine Gemeinde der Reichen mit weichen Sesseln, mit edler Kirchenmusik, gediegener Einrichtung und Schnittchen mit Lachs und Kaviar zum Kirchencafé. Es gab auch nicht die Gemeinde der Armen, die sich stattdessen im zugigen Hinterhof traf, mit einem einfachen Holzgestell für einen schlecht ausgebildeten Prediger und mit Wasser und Brot, wenn überhaupt. Es gab offenbar eine Gemeinde, in die sie beide kamen. Sonst hätte es die Probleme gar nicht gegeben, von denen Jakobus hier spricht. Sie kamen in einem Raum zusammen. Und vielleicht ist das erst einmal die Frage an uns. Wie kommen wir überhaupt in einem Raum zusammen? Und warum kommen nicht mehr verschiedene in diesem Raum zusammen? Was müsste geschehen, damit sich Arme und Reiche hier gleichermaßen respektiert fühlten? Viel Stoff zum Nachdenken. Allein, zu zweit und in den Kleingruppen. Und was machen wir jetzt mit dem Bischof? Keine Ahnung. Ich nehme an, ihr werdet euch schon gut benehmen. Hoffe ich. Nur, dass wir jetzt Gottes heiligen Willen kennen. Der geringste, an den ihr jetzt denken könnt, verdient die gleiche Ehre und den gleichen Respekt wie unser geschätzter Bischof. Und wenn ihr eine solche Gemeinde werden wollt, dann ruft Gottes Volk.